Wir sprechen mit Herrn Karl Graf Stauffenberg, dem Enkel des Hitler-Attentäters vom 20. Juli 1944. Warum ist es Ihnen so wichtig, Vorträge in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen zu halten?
Eine gute Frage. Warum ist es mir wichtig? Weil ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der die Gefahr sehr groß ist, dass wir uns von Demokratie und Freiheit abwenden und vermeintlich leichtere Lebenswege suchen. Und das Wichtigste für uns ist eben die Freiheit und den Frieden, den wir hier in Deutschland genießen dürfen. Und dass jeder sein eigenes Potenzial entfalten kann. In jeder nicht demokratischen Struktur ist es einfach sehr schwierig, seine eigene Individualität zu entfalten und eine gute Gemeinschaft zu haben. Das ist wichtig, möglichst früh Menschen, also auch euch Jugendliche, daran zu erinnern, dass es wesentlich ist, Verantwortung zu tragen und dafür zu kämpfen, dass es so bleibt.
Was wurde Ihnen über das Leben Ihres Großvaters erzählt?
Also mein Vater und auch meine Großmutter, die ich noch kennenlernen durfte, haben viel dafür getan, dass ich meinen Großvater eben nicht nur aus Geschichtsbuch kennenlerne, sondern vor allen Dingen ihn als den Menschen erkennen durfte, der er war, als liebevoller Vater, als liebevoller Ehemann, als so humorvoller Mensch, der auch zu Streichen aufgelegt war. Mein Vater hat versucht, mir meinen Großvater als den nahezubringen, der er war, eben als Großvater und nicht als Mensch des öffentlichen Lebens. Insofern haben wir Enkel durchaus eben auch ein ganz normales Großvater- oder Opa-Bild, wie hoffentlich jeder von euch das mit den eigenen Großeltern hat. Das war meinem Vater sehr wichtig. Meine Großmutter hat immer gesagt, wahrscheinlich würde sie sich im Grabe herumdrehen, wenn sie sieht, was ich heute mache. Sie hat immer gesagt, ich darf nicht hauptberuflich Hinterbliebener sein. Deswegen bin ich es auch nicht hauptberuflich, sondern nur nebenberuflich. Manchmal muss man eigene Wege gehen, wenn man den Need empfindet, etwas für die Gesellschaft tun zu müssen. Und das ist aus meiner Sicht gerade der wichtigere Teil.
In welchem Alter hat man Ihnen über das Attentat Ihres Großvaters berichtet? Und in welchem Rahmen wurde Ihnen von dem Attentat erzählt? Und wie waren Ihre ersten Gedanken und Gefühle dabei?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Also ich bin auf die Welt gekommen mit einem Großvater, der Hitler-Attentäter war. Es gab keine Initialzündung oder kein Initiationserlebnis, sondern es war halt, wie es ist. Und deswegen war das für mich jetzt nichts Unnormales, in Anführungsstrichen. Später dann als Schüler, wo dann auch das Dritte Reich im Geschichtsunterricht stattgefunden hat, war es natürlich was anderes. Das war eine Menge Stolz dabei, es war eine Menge Eitelkeit dabei meinerseits. Allerdings habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass nicht jeder das so toll fand, was mein Großvater gemacht hat. Ich habe 3 Tage im Krankenhaus gelegen deswegen, weil mich 3 Skins verprügelt haben. Ich werde heute oft angefeindet, aber das ist halt so im Leben. Das heißt nicht, dass ich jetzt meine Arbeit da deswegen weglasse. Aber ich bin als Kind nicht derjenige gewesen, der da irgendwie dann irgendwann mal eine Art Initiationsritus hinter sich gebracht hat, wo ich dann in die Familiengeschichte eingeführt worden ist. Und es war halt von Anfang an klar, dass es so ist. Und es war nicht irgendwie großartig schlimm.
Sprechen Sie heute noch oft darüber, beziehungsweise werden Sie häufig auf das Attentat angesprochen?
Also ich spreche häufig darüber, spätestens dann, wenn die Stiftung mich engagiert, darüber zu sprechen. Aber ich werde natürlich sehr häufig angesprochen. Das ist auch nicht immer einfach. Als junger Kerl hatte ich oft Schwierigkeiten damit, nicht ich sein zu dürfen, sondern immer der Enkel sein zu müssen. Ich hatte auch immer so den Eindruck, dass wenn ich irgendwie einen neuen Lehrer bekommen hat, hat der 3 Wochen gebraucht, bis er den Namen meiner Mitschüler gekannt hat. Bei mir wusste er schon vorher, wer ich bin. Das sind halt so Themen, mit denen man halt groß wird. Grundsätzlich werde ich viel darauf angesprochen. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Ich antworte dann auch gerne.
Wie verleben Sie den 20. Juli in Ihrer Familie? Ist er eine Art Gedenktag für Sie?
Nein, ist er nicht. Also meine Eltern, beide sehr katholisch, machen jedes Jahr zum 20. Juli in ihrer Kirchengemeinde einen Gedenkgottesdienst, veranlassen sie für meine Großeltern. Sonst ist für mich der 20. Juli bis vor 5 Jahren auch ein Tag wie jeder andere gewesen. Inzwischen werde ich halt sehr oft eingeladen zu Podiumsdiskussionen oder Gedenkveranstaltungen oder ich soll den Vortrag halten am 20. Juli zu diesem Gedenktag. Und dann sind wir natürlich öfters mal in Berlin, also gerade bei Rundentage. Nächstes Jahr sind es 80 Jahre Attentat. Da werde ich wieder in Berlin sein und abends werde ich dann einen Vortrag halten. Aber das ist Business.
Wird dieser Vortrag dann auch im Fernsehen, sag ich mal, ausgestrahlt? Oder also ist der öffentlich oder ist das eher so im Rahmen des Bundestags?
Also im Bundestag durfte ich noch nie reden, vielleicht irgendwann mal. Nächstes Jahr, dieser Vortrag, den ich dann halten werde, ist in einer kleinen hessischen Gemeinde, wo es einen Veteranenbund gibt, die mich eingeladen haben. Und die offizielle Gedenkveranstaltung jedes Jahr am 20. Juli mit Verteidigungsminister, nächstes Jahr wird der Bundeskanzler, nehme ich mal an, auch dabei sein, ist dann immer im Bendlerblock, also da, wo mein Großvater auch erschossen wurde, mit einem öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehrrekruten. Das ist jedes Jahr so und nächstes Jahr nach 80 Jahren, da werden wir wahrscheinlich alle Mann hoch hinfahren, das, weil ihm 80 Jahre ist.
Wie erging es Ihren Eltern nach dem Attentat?
Mein Vater ist eben kurze Zeit nach dem Attentat mit seinen Geschwistern nach Bad Sachse in ein Kinderheim gekommen. Dort mussten sie ihren Namen ablegen, durften sich nicht mehr so nennen, wie sie vorher waren und sollten dann später nach Buchenwald deportiert werden. Das war dann nicht möglich, weil die Zufahrtswege, also die Bahnhöfe bombardiert worden sind und deswegen sind sie dann bis Kriegsende in diesem Kinderheim geblieben. Sonst wäre mein Vater nach Buchenwald gekommen, dann würden wir heute hier nicht sitzen, um ein Interview zu führen.
Welche Meinung hatte Ihr Opa zum Nationalsozialismus?
Das kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen. Ich kann nur auf das zurückgreifen, was meine Großmutter uns erzählt hat. Meine Großmutter hat uns sehr glaubhaft versichert. Und wenn man meine Großmutter selber kennengelernt hätte, würde man wissen, dass sie ein sehr unemotionaler Typ war. Deswegen glaube ich ihr das. Er war kein Nazi. Dazu muss man wissen, dass gerade aristokratische Familien in der Zeit so ein bisschen einer Monarchie hinterhergetrauert haben und die Privilegien, die sie hatten, das ist nun mal so. Das, was mein Großvater in der Weimarer Republik erlebt hat, das hat ihm nicht gefallen. Er war am Anfang schon überzeugt davon, dass Adolf Hitler seine Wahlversprechen gehalten hat. Das hat ihn zumindest Sympathie entwickeln lassen. Aber er hat beispielsweise am Tag vor dem Einmarsch in Polen meiner Großmutter in einem Brief geschrieben, ich zitiere, jetzt macht der Narre Krieg. Also ein überzeugter Nazi hätte von Adolf Hitler nie als Narre gesprochen. In Deutschland gab es nicht nur Gegner und Anhänger, es gab Sympathisanten und es gab Menschen, die, sag mal, ihren Vorteil gesehen haben und vielleicht so mitgeschwommen sind. Und ich glaube, dass mein Großvater ein solcher war. Und dazu muss man aber auch wissen, dass in der damaligen Reichswehr, also zur Weimarer Republik, ein Soldat nicht politisch sein durfte. Also sie hatten noch nicht mal das Wahlrecht, sondern sie waren Staatsdiener, die auf Befehle gehandelt haben. Und das war damals das Selbstverständnis eines Wehrmachtssoldaten oder eines Reichswehrsoldaten, nicht politisch zu sein, sondern Befehle auszuführen. Und so war mein Großvater.
Und wie kam es dann letztendlich dazu, dass er zu einem Gegner Hitlers wurde?
Auch das ist jetzt für mich Spekulation, ne? Also er war eben Soldat, war Frontsoldat. Er hat viel an verschiedenen Fronten erlebt und hat dann auch erlebt, wie die Nazis mit der Zivilbevölkerung umgegangen sind. Standrechtliche Erschießungen von Zivilpersonen, weil sie eben nicht sofort die Tür aufgemacht haben, die Judenverfolgung, die auch an der Front stattgefunden hat, das hat ihn über die Länge der Zeit gemerkt, dass das Unrecht ist, was da passiert und dass das menschenverachtend ist, was da passiert. Und daraufhin hat er irgendwann angefangen, mit sich zu hadern und spätestens seit seiner Verletzung in Tunis und wo er dann eben raus aus dem Krieg zurück nach Hause gekommen ist, um festzustellen, was auch in Deutschland passiert, dann war der Weg nicht weit, in den Widerstand zu gehen.
Wurden Sie persönlich in Ihrer Schulzeit auf die Ereignisse vom 20. Juli 1944 angesprochen?
Ich wurde nicht nur angesprochen, sondern ich wurde auch verprügelt deswegen. Ich wurde immerzu von Lehrern angesprochen. Meine Kameraden hatten nicht das Gefühl, mich mit diesem Thema nerven zu müssen. Wir haben lieber anderen Bockmist gemacht und das mit voller Überzeugung. Aber natürlich wurde ich, seitdem ich denken kann, immer wieder darauf angesprochen, wenn die Leute gehört haben, wie ich heiße.
Was halten Sie von den Verfilmungen über das Hitler-Attentat? Zum Beispiel Stauffenberg mit Sebastian Koch oder Operation Walküre mit Tom Cruise?
Also der Film Stauffenberg mit Sebastian Koch, das ist dieser Zweiteiler war das, ne? Von Joe Bayer. Da mag ich den Hauptdarsteller sehr, aber der Film ist, so wie ich es beurteilen kann, schwierig. Ich habe vorhin schon erzählt, dass meine Großmutter nicht eine großartig emotionale Frau gewesen ist. Und in diesem Film, das ist da, wo ich es am ehesten festmachen kann, ist eine Szene dargestellt, wo eben die Frau von Klaus ihm, denk an deine Kinder, denk an deine Familie und so und mach das nicht. Das hat meine Großmutter nie getan. Also meine Großmutter hat immer gesagt, wenn du glaubst, du musst was tun, dann tu's. Der Operation Walküre Film ist aus meiner Sicht sehr gut gelungen, weil die Drehbuchautoren auch mit dem Biograf meines Großvaters jetzt eng zusammengearbeitet haben. Da ist sehr viel sehr nah an der Wahrheit. Es ist natürlich so ein bisschen auch Hollywood dabei, aber trotzdem sehr gut. Famose Schauspieler bis auf den Hauptdarsteller. Also der ist wirklich, also wie man einem Historiendrama ein Mission Impossible draus machen kann, ist mir ein Rätsel. Aber ja, Tom Cruise hätte es nicht sein müssen, sonst ist der Film sehr gut.
Der Name Hitler ist stark verbunden mit der Verfolgung der Juden, ein Thema, das traurigerweise wieder ganz aktuell ist. Was waren Ihre ersten Gedanken nach dem Massaker der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober?
Fassungslosigkeit, dass es im 21. Jahrhundert in einer sehr aufgeklärten Welt, in der wir alle glauben zu leben, sowas tatsächlich noch möglich ist. Aber was mich noch fassungsloser macht und was mich noch mehr schockierend ist, dass wir in Deutschland antisemitische und anti-israelitische Demonstrationen haben, dass wir es in Deutschland leben müssen, dass Menschen versuchen, andere Leute daran zu hindern, ihren Kaffee bei Starbucks zu kaufen, bloß weil der Gründer von Starbucks ein Jude ist. Das erinnert mich sehr an frühe Dritte Reichszeiten und das ist ein Thema, wo ich mich für dieses Land, für die Bevölkerung hier sehr schäme. Und wir müssen alle versuchen, nee, nicht nur versuchen, sondern es muss uns gelingen, dass dieser Antisemitismus, der hier seit wahrscheinlich schon dem Ende des Dritten Reiches im Untergrund brodelt bei uns, dass wir alles dafür tun, dass dieses Thema ein Ende findet und dass wir endlich lernen, egal vom Aussehen, egal von der körperlichen Befindlichkeit, egal vom Glauben, es hat ja mit Rasse auch nichts zu tun, das Judentum, sondern es ist eine Religion. So wie ich mich als Christ schimpfe oder bezeichne, bezeichnen sich Juden als Juden, weil sie eben einen jüdischen Glauben haben. Wir sollten heute eigentlich in einer Zeit leben, in der es völlig egal ist, was Menschen glauben, sondern wir sollten uns darauf konzentrieren, in einer angemessenen Art und Weise in unserer Gesellschaft mit allen Mitmenschen umzugehen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir für die Zukunft, um beim Thema zu bleiben, das, was ich versucht habe, euch auch in meinem Vortrag zu vermitteln, dass es nichts Wichtigeres gibt, in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben eine offene Gesellschaft zu haben, in der jeder und jede das erreichen kann, was er erreichen möchte und auch imstande ist zu erreichen. Also es gibt Menschen, die können mehr erreichen oder anders erreichen, aber das, was ich mir wünsche, ist eigentlich, dass jeder die Chance bekommt, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten so zu entdecken, dass er im Großen und Ganzen ein glückliches Leben führen kann. Und das können wir nur dann erreichen, wenn wir Sorge dafür tragen, in einer freien Gesellschaft leben zu können, wo eben das eigentlich jedem möglich ist. Es gibt natürlich viele Unterschiede, auch heute noch in Deutschland. Da ist es vom Geldbeutel der Eltern abhängig, welche Schulbildung ich als Kind oder als Jugendlicher genießen darf. Eltern, die viel Geld haben, da sind die Kinder eher dazu fähig, erfolgreich zu werden. Das müssen wir schauen, dass wir das ändern können, sondern es sollte jeder die gleichen Chancen haben. Aber die einzige Gesellschaftsform, die mir das am ehesten garantiert, ist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und die müssen wir erhalten. Und wir müssen Feinde dieser Grundordnung, zumindest alles das, was der Rechtsstaat hergibt, versuchen in Grenzen zu halten. Das ist das, was ich mir wünsche.